fix it.
Magazin für Kultur und Politik.
Stoffwechsel.
Montag bis Freitag von 16 bis 17 Uhr.
Auf der 95,8 bei Radio Z.
Ihr hört heute ganz viele News über die Berlinale. Unter anderem stellen wir euch da Filme vor, die gelaufen sind. Wir haben ein Interview mit einer Regisseurin und den Schauspielern. Außerdem gibt es am Schluss noch die Nachrichten von Oday. Und wie schon gesagt, geht es heute eigentlich ausschließlich um die Berlinale in der ersten Stunde Stoffwechsel. Und ihr hört jetzt als nächstes einen Beitrag von unserem Kollegen Daniel, der auf der Berlinale ist. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder aus Berlin von Daniel Aldrich. In der diesjährigen Retrospektive stehen Filme aus der Weimarer Republik im Fokus. So lief zum Beispiel gestern im Rahmen der Retrospektive der Film Mit der Kamera durch Alt-Berlin. Ein 8 Minuten langer Film, der mit dokumentarischen Filmaufnahmen aus dem Berlin des Jahres 1928 beglückt. Dazwischen werden zum Vergleich alte Zeichnungen und Stiche aus dem Jahre 1800 eingeblendet. Der kurze Film ist weniger ein Porträt der hier wohnenden Menschen als eine Darstellung des architektonischen Wandels. Natürlich ist der Film besonders für Berlin-Freunde und Kenner interessant, die viele Orte trotz der Veränderungen wiedererkennen können, wie zum Beispiel den just 2 Jahre zuvor erbauten Funkturm oder Klein-Venedig. Ein Langspielfilm, der gestern im Rahmen der Retrospektive lief, heißt Die Abenteuer einer schönen Frau. Es gibt wahrhaft schlechtere Alternativen auf der diesjährigen Berlinale, als sich einen Spielfilm mit Lil Dagover aus dem Jahre 1932 zu gönnen. In Die Abenteuer einer schönen Frau stellt sie eine selbstständige Bildhauerin dar, T.H. Roland, die sich auf die Suche nach einem Model für eine Statue in einen Boxer aus England verliebt und sich im Folgenden trotzdem ihre Unabhängigkeit als Frau, Künstlerin und alleinerziehende Mutter bewahrt. Die Komödie mit dem offenen Schluss, der ein allzu konventionelles, direktes Happy End vermeidet, hat leichte Drehbuchschwächen, besonders in den Aktionen und Motivationen der Hauptfiguren, wechselt sich ab und zu allzu unerklärlich um 180 Grad gewissermaßen die moralische Ausrichtung. Das Jahr 1932 wirkt wie das letzte Jahr der Unschuld in dieser Dekade. Doch spürt man bereits die Vorzeichen des Dritten Reichs. Der Körperkult der Männlichkeit in den neu entstandenen Fitnesszentren jener Ära wird hier auch zum Glück parodiert. Als einer der ersten Tonfilme hat auch die Filmmusik ihren gebührenden Unterhaltungswert. So zum Beispiel in der nonverbalen Kommunikation purer Freude zwischen dem Vater und seinem kleinen Sohn bei deren erster Begegnung. Und das Radio als neues Medienformat spielt eine kleine, aber nicht unwichtige Nebenrolle. Auch der damalige Umgangston in der Gesellschaft ist sehens- bzw. hörenswert. Man hat schon manchmal das Gefühl, einer Fremdsprache zu lauschen, wenn Thea im Clinch liegt mit dem Flaps. Und Theo Lingen, der eine klitzekleine Nebenrolle hat, sieht so aus wie immer in seiner gesamten Karriere. In der Sektion Perspektive deutsches Kino wurde gestern der Film Verlorene von Felix Hassenfratz gezeigt. Maria und Hanna leben nach dem Tod ihrer Mutter alleine bei ihrem Vater in der badischen Provinz. Als Valentin, ein junger Zimmermann auf der Walz, im Betrieb der Familie zu arbeiten beginnt, verliebt sich Maria in ihn, doch ein dunkles Geheimnis verhindert, dass Maria ihrer Liebe nachgehen kann. Doch Hanna kommt der Sache auf die Spur. Das ernste Thema Vater-Tochter-Inzest mit sexuellem Missbrauch wird sensibel erzählt, doch die Grenze zum melodramatischen Heimatfilm wird leider ab und zu überschritten. Die urdeutschesten tragischen Dramen Gerhard Hauptmanns kommen einem dann in den Sinn. Was bleibt den beiden Schwestern da anderes übrig, als gemeinsam die Flucht anzutreten? Marias Orgelspiel, immer wieder ihr Zufluchtsort, weist den Weg in die Zukunft. Ein weiterer Forumsfilm, auf den ich jetzt noch kurz eingehen möchte, heißt Den Pobedi, Victory Day, eine deutsch-russische Produktion. Regie Sergei Loznitsa. Es spielen sich wahrhaft hanebüchene Vorgänge ab am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park in Berlin am 9. Mai, dem Tag der Befreiung Deutschlands vom Faschismus. Das Dokumentarmaterial, das im letzten Jahr dort entstanden ist, zeigt eine unglaubliche Bandbreite an politischen und nostalgischen Parallelwelten, die hier aufeinandertreffen. Menschen unterschiedlicher Haltung und Herkunft entfalten ein bizarres Treiben zwischen Anteilnahme, patriotischem Gebaren, Nachdenklichkeit oder folkloristischem Volksfest mit Gesang und Tanz. Der Kontrast zu dem Spektakel sind die stummen Gesichter und Figuren auf den steinernen Reliefs. Sie erzählen eine ganz andere Geschichte von Trauer, Leid und Opfern und auch von den wahren Helden dieses Tages. Und das war der heutige Bericht von der Berlinale 2018 aus Berlin. Wir hören uns morgen wieder mit einem ausführlichen Beitrag über Guy Maddins neuesten Film The Green Fog.
Hallo vom Tag 6 der internationalen Filmfestspiele in Berlin, der Berlinale. Es dauert nicht mehr lang, dann werden hier jede Menge Preise verliehen. Den ein oder anderen Ehrenpreis gab es ja schon. Aber am Freitag geht es dann so richtig los mit Preisverleihungen unterschiedlicher Jurys und Samstag stehen dann die ganzen goldenen und silbernen Bären an. Ich habe heute ganze drei Filme für euch, über die ich ein bisschen was erzählen möchte. Der erste kommt aus der Perspektive deutsches Kino. In der Sektion wird also deutsches Kino, deutsche Filme, die teilweise noch nicht im Fernsehen oder im Kino zu sehen sind, einem internationalen Publikum zugänglich gemacht. Bei Rückenwind von vorn würde ich eher sagen, der passt, wie ich finde, eher ins Fernsehen als ins Kino, stammt von Philipp Eichholz und ist in diesem Jahr fertig geworden, hat er also hier auf der Berlinale seine Weltpremiere. Es geht um eine junge Lehrerin, die mit ihrem Freund zusammenlebt und die beiden versuchen gerade ein Kind zu bekommen. Zumindest glaubt der Freund das, während sie sich da nicht so sicher ist und heimlich weiter die Pille nimmt und ihm das eben auch tatsächlich nicht sagt, dass sie noch keine richtige Lust dazu hat, Mutter zu werden, Verantwortung für ein Kind zu übernehmen und dass sie eigentlich noch viel mehr leben und erleben möchte. Dieses Leben und Erleben, das schafft sie mit einem Lehrerkollegen von sich, mit dem fängt sie dann an, so ein bisschen verrückte Sachen zu machen, ein bisschen Party zu machen etc. Gleichzeitig ist sie mit ihrer Oma unterwegs, die Mutter ist schon vor einer Zeit gestorben und mit dieser Oma hat sie eine besondere Beziehung, als sie dann ins Krankenhaus nach einem Zusammenbruch eingeliefert wird, da wackelt dann schon ihre Welt auch so ein bisschen und sie sucht dann bei ihrem neuen Kollegen ein bisschen mehr Halt und als sich dann auch noch rausstellt, dass die Oma unheilbar krank ist, an Krebs erkrankt ist und eigentlich gar nicht mehr leben will, da bricht für sie fast eine Welt zusammen. Also die Geschichte, die erzählt wird, ist so quasi dieser Konflikt, der dabei entsteht, wenn man auf der einen Seite nicht so den Mut hat, die Wahrheit zu sagen, die Verantwortung für was übernehmen möchte, eben hier in dem Fall mit dem, ich möchte eigentlich keine Kinder, du willst Kinder, aber ich möchte eigentlich unsere Beziehung erhalten. Dass das nicht so richtig gut gehen kann, ist auch klar, wenn man eben nicht miteinander spricht oder die wichtigen Dinge verheimlicht, vielleicht sogar da in dem Bereich noch lügt. Und auf der anderen Seite dann dieser Wunsch aus dem eigenen Leben, das vielleicht noch nicht so in 100% gelenkten Bahnen ist oder in vorgefertigten Bahnen, wo man dann denkt, ich komme hier noch raus, ich kann andere Dinge machen, ich kann noch Abenteuer erleben etc. Und dieser Konflikt, der wird gar nicht so schlecht gezeigt in dem Film. Was ich faszinierend fand, war die Rolle der Großmutter, die ist ein starker Charakter, auch wenn sie todkrank ist und für sie klar ist, dass sie mit ihrem Leben abschließen will und die bringt da einfach nochmal so eine andere Perspektive rein. Nicht nur, dass dieses sozusagen junge Paar und dann der in Anführungszeichen heimliche Freund da im Mittelpunkt stehen, sondern die Großmutter bringt da nochmal eine andere Perspektive mit rein. Auch eben die Schule finde ich ganz spannend, wenn sie mit ihren Kids unterwegs ist, im Klassenzimmer unterrichtet, wie sie da als Lehrerin aufblüht und da gerne mit Kindern arbeitet, aber eben diesen eigenen Kinderwunsch sozusagen dann nicht entwickelt, sondern sagt, ich möchte eben weiter unabhängig bleiben, ich möchte noch kein eigenes Kind haben. Wird noch gezeigt, hier Rückenwind von vorn von Philipp Eichholz hier in der Perspektive Deutsches Kino auf der Berlinale. Thema Kinder ist auch mein nächster Film. Ich muss sagen, das war für mich, ich würde mal so sagen, der düsterste Film, den ich gesehen habe. Interessanterweise läuft er in der Generation K+, also der Sektion für Kinder bis 13 Jahren. Hier wird er ab 11 Jahren empfohlen. Man muss dazu immer sagen, dass das ja auch Filme sind, die Kinder herausfordern sollen. Also nicht das Typische, dass man vielleicht denkt, Kinderfilm. Es gibt so diese Erzählstruktur, die Geschichte fängt an, das Abenteuer baut sich auf, am Ende dann großes Finale und Happy End. Nein, das muss nicht sein. Es sind auch Filme, die Kinder herausfordern. Und vor allem sind es Filme, die aus unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen werden können. Also ich als Erwachsener habe den Film definitiv anders wahrgenommen als die Kids, die im Kino waren. Die haben sich tatsächlich auf die drei Kinder, die gezeigt werden, die da im Film so, sagen wir mal, so wirken, als wären sie zwischen 6 und 12 Jahre alt. Die sind in dem Haus allein im Wald, die Eltern sind nicht da. Wir wissen nicht, wo die Eltern sind. Alles beginnt so mit Bonbon-Party, Musik und Tanzen im Badezimmer etc. Und dann haben die eben aufgrund der Tatsache, dass das so auf dem Land spielt, das Haus so abgeschieden ist, nirgendwo Erwachsene zu sehen sind, es gibt auch keinen Telefon im Haus etc., haben die Kinder so eine schöne Zeit, wie man meint eigentlich. Also sie erzählen sich Geschichten, die Große muss dann die Verantwortung übernehmen, sie macht das Essen, sie gibt den anderen Kindern, also ihren Geschwistern, die Aufgaben, was sie zu tun haben, waschen, Haare schneiden, was putzen, sauber machen etc. Das Ganze nimmt allerdings immer mehr ab, auch die Spiele draußen mit dem Hund im Wald spazieren gehen, ist nicht mehr so richtig das Wahre. Das Essen geht langsam zur Neige, das sie haben. Immer wieder so die Vertröstung, wann kommen die Eltern, und immer die Warnungen, geht nicht raus alleine in den Wald, wir müssen zusammenbleiben und so weiter. Und man merkt schon, also irgendwas ganz Schlimmes ist hier. Die Eltern tauchen einfach nicht auf. Es tauchen überhaupt keine Erwachsenen auf, die den Kindern irgendeine Art von Halt oder eine Möglichkeit bieten, weiterzumachen. Man kann jetzt so, nachdem der Film aus Argentinien kommt, vielleicht in die Vergangenheit gehen und kann sagen, ja, vielleicht wurden die Eltern irgendwo festgenommen. Man kann so als Erwachsener viel rein interpretieren, was passiert sein könnte. Sind sie abgehauen? Haben sie Selbstmord begangen? Also ich hatte dann so am Anfang die Befürchtung, um Gottes Willen, die dürfen nicht in das Schlafzimmer der Eltern hochgehen. Das ist so der Taburaum. Am Ende ist da was passiert und die Eltern liegen drin. Puh, war zum Glück nicht so. Wäre ein bisschen zu harter Stoff gewesen, glaube ich, auch für die Kids. Aber was wir sehen, ist so diese Weiterentwicklung, wo das hingeht. Die Wohnung wird immer verdreckter. Das mit dem Klamottenwaschen klappt auch nicht mehr. Das Essen geht zur Neige und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Auch die Älteste weiß nicht, wo sie hin sollen. Und was sie eigentlich tut, ist in ihrem Versuch, mehr oder weniger den anderen beiden auch zu helfen und sich selber zu helfen, sie zieht ihr eigenes Ding durch und lässt die anderen dann mehr oder weniger dabei im Stich. Also man weiß am Ende dann, am Ende dieses Films tatsächlich nicht, hat nur die Große überlebt? Schafft sie es irgendwo in die, in Anführungszeichen, Zivilisation zurückzukommen? Wo sind die anderen beiden hin? Sind die Kurzen dann in den Wald gegangen? Sind sie verhungert? Was ist passiert? Das ist ein wirklich düsteres, trauriges Ende. Und was ich damit meinte, der traurigste Film, den ich auf dem Festival bisher gesehen habe, oder der düsterste, ist eben, er fängt so mit dieser fröhlichen Stimmung an. Die Kinder im Badezimmer feiern Bonbon-Party, Musik von der Kassette, sie tanzen. Und dann eben Konflikte, so kleinere, die aufkommen. Warum bestimmt die Große immer? Warum hält sie sich selber nicht an die Regeln? Und dann eben, wo sind die Eltern? Und das Essen geht zur Neige, der Strom wird irgendwann abgestellt. Und am Ende wird alles immer auch vom Soundtrack her und von den Farben im Film düsterer. Eben auch die Nacht ist wirklich Nacht, weil es keinen Strom mehr gibt. Das Essen ist weg, es gibt einfach nichts mehr. Was da dann auf dem Tisch steht, ist eklig, was sie noch irgendwie zusammenkratzen können, und sie können sich auch kaum noch bewegen. Also wirklich so, wo ich mir dann auch dachte, okay, vielleicht hätte der eher zu 14+ gepasst, aber wie gesagt, die Kids können so einen Film aus einer anderen Perspektive wahrnehmen, auch wenn er wirklich traurig endet, muss ich sagen. Die Talents sind ja der Platz für junge Filmemacherinnen und Filmemacher, für deren Projekte, und die Filmemacherin war eben vor mittlerweile schon 10 Jahren bei den Talents, hat da mit ihrem Kurzfilm eine Förderung bekommen, Unterstützung bekommen, hat an Masterclasses teilgenommen und ist jetzt eben mit ihrem ersten großen Spielfilm auf der Berlinale vertreten. El Dia que Resista, Endless Day, der endlose Tag, dann im deutschen Titel. Durchaus spannender Film, aber unglaublich düster und konsequent in seiner Machart. Und mein letzter Film für heute lief in der Sektion 14+. Da hatte ich gestern mein Interview, da werden wir später auch noch reinhören. Der Film trägt den Titel Cobain, stammt von Nanook Leopold. Sie kommt aus den Niederlanden, hat mit zwei belgischen Schauspielern gedreht und den Film in Rotterdam umgesetzt. Also Cobain ist der Name des Protagonisten. Das Ganze wirkt, ja, auch mit dokumentarisch als Spielfilm, ist eine spannende Geschichte, die angesiedelt ist in einem Milieu mit vielen Drogen, mit Prostitution und auch das Setting des Films, also sprich die Umgebung, das Viertel in Rotterdam, in dem gedreht wurde, ist so ein Viertel, in dem es eben viel Drogenhandel, Prostitution, andere Probleme gibt. Und Cobain ist der Junge, der unterwegs ist. Wir sehen ihn am Anfang in dem Heim. Er soll aus dem Wohnheim raus und soll eben zu Pflegeeltern kommen. Und eigentlich will ihn seine Mutter abholen, aber sie lässt ihn mal wieder im Stich. Sie ist gerade hochschwanger. Und als er sie dann endlich in der Stadt findet, kommt er quasi so in eine Junkie-Wohnung rein und die Mutter hat sich gerade frischen Druck gesetzt, ist unglaublich drauf, ist hochschwanger, hatte gerade mit jemandem Sex und freut sich, dass ihr Sohn da ist. Sie nimmt ihn auch gar nicht so böse irgendwie als Sohn wahr oder so, sondern eher so als Kumpel und Freund. Und eigentlich haben die beiden auch kein so schlechtes Verhältnis, aber sie ist eben drogenabhängig. Sie nimmt ihre Schwangerschaft auch jetzt nicht so ernst, weil sie hat ja auch seine Schwangerschaft durchgestanden etc. Und als Cobain dann ja sich dann alleine auf den Weg irgendwann macht, nach so einem Tag mit der Mutter, der nicht so glücklich verlief, ist er eben dann in der neuen Familie und kommt da auch nicht zurecht, klaut dann Geld und macht sich dann wieder auf den Weg. Was er machen will, ist tatsächlich für sich ein neues Leben finden. Und er kann irgendwie mit dieser Pflegefamilie nichts anfangen, die da auf dem Land ist, mit den zwei Kindern, Gitarre spielend etc., so ein bisschen Landwirtschaft um sich rum haben. Und die Welt, die er kennt, ist eine andere. Was er macht, ist dann tatsächlich zu dem Zuhälter zu gehen, bei dem seine Mutter früher war. Bei dem bekommt er tatsächlich ein Job, kümmert sich also um die Frauen, die hier unterwegs sind, hat so sein eigenes Moped, mit dem er die Frauen auch hierhin fährt, dahin fährt, abholt, für die kocht und so weiter. Und das, ja, das ist so das vielleicht auch, was er so als Familie sieht tatsächlich, was ihm normal vorkommt. Wenn wir das so im Film sehen, ist das natürlich schön und prima gezeichnet und umgesetzt, weil es unglaublich realistisch wirkt und vor allem aber das reflektiert, was es für Cobain ist, nämlich seine Normalität. Das, was er kennt, also das, was für ihn nicht ungewohnt ist, also Drogen, Prostitution, auch Gewalt etc., das ist so das, wo er gerne lebt. Und dann kommt aber wieder die Situation mit seiner Mutter und er beschließt dann nach einem Streit mit dem Zuhälter, wo es natürlich auch um seine Mutter ging, seine Mutter aufs Land zu bringen, wo er ein Haus gefunden hat, ein Haus kennt und will sie da runterbringen und möchte, dass das Kind zur Welt kommt, besorgt also auch das Methadon etc. und sperrt seine Mutter ein und setzt sie auf knallharten Entzug. Das ist eine sehr heftige Geschichte, die hier erzählt wird in Cobain. Und es war wirklich eine faszinierende Geschichte. Als ich reingegangen bin, habe ich gesagt, das ist so ein Film, der bringt einen von eigenen Problemen, mit denen man vielleicht ins Kino gegangen ist, und eigenen Sorgen weg, weil er einen wirklich von der ersten Minute an mitnimmt. Er hat auch ruhige Momente mit schöner Musik, hat viel mit Laiendarstellern gearbeitet etc. Aber er zeigt eben auch viele schlimme Dinge, sage ich mal, nenn das mal so, oder eben eine Welt, die so einen aus dem eigenen Alltag hoffentlich rausbringt und vielleicht dann am Ende, ich möchte nicht zu viel über den Schluss verraten, auch ein schönes Happy End hat. Und damit jetzt mal direkt zum Interview mit der Regisseurin Nanook Leopold und ihren beiden Darstellern, einmal Cobain und dann die Mutter.
Genau, dieses Interview bekommt ihr gleich zu hören. Das war unser Kollege Chris, der gerade auf der Berlinale ist. Chris hat sich mit der Regisseurin des Films Cobain, um den es gerade jetzt an dritter Stelle ging, unterhalten. Und außerdem hat er auch noch mit dem 15-jährigen Schauspieler von Cobain und der Schauspielerin seiner Mutter geredet.
Hi, I'm Naomi Veliseriu and I am playing Mia, the mother in the movie.
Hi, I'm Nanook Leopold. I'm the director of the movie. I'm from the Netherlands. She's from Belgium.
Hello, my name is Bas. I played the role Cobain in the movie Cobain.
So when I first saw the movie, I thought this is the first movie I've seen at the Berlinale, which made me forget about any other problems somebody could have. Was it intended from the beginning to because you're building up the story. It's going heavier and heavier. Things are going to happen, worse things are going to happen, and so on, even if there's a happy end.
But do you mean you forgot your own problems? Good. That's what we go from to movies, to forget our own lives, no? I don't know, we just made it. But I think it's not only a build-up to the pressure that it's going bad. It's like a tragedy. There's also a moment that you think maybe they can succeed. Maybe they have a chance at the end, just before it really goes bad. They have a moment where they are together in the woods and they are somehow happy.
So when did you find the story? When was the first time you got related to the story and said, yes, I want to do a movie from this book, from this story?
Well, I normally write my own stories, and Stinette is my producer already for 18 years. She took me out of film school and we have made 5 films together. But she was writing in secret. She wouldn't show me. She was afraid that maybe I don't like it. And people think always I'm a very serious, severe person. But I wanted to find another kind of story. I really wanted to do something else. And when I read it only to advise her to find a young director, like maybe a debutant. But I read it, I thought, I want to do this. I've never done anything like it with a young boy, 15. It's a very straight story and very energetic. And I saw lots of colors when I read it. I don't know why. I saw color everywhere. And my last film was everything gray and dark, and I really needed color. So that's why I wanted to do it.
you're laughing Yay. About it. So when did you come in to the story? How did you get your role as the mother who's addicted and not really capable of help her son growing up?
I had a call from the casting agency if I wanted to do a casting for this script, and then at that point it was not clear yet who was going to be the director or who was going to be, and I was just doing casting, and I have done casting actually several times for the same role, and I really wanted it, and so I was really happy that in the end I got it.
Yeah. That's because she was actually casted by Stinette, by the producer. She said, I want this woman. And then she said, maybe you want to meet her, and you have the option of choice, so you meet 2 other women. But I saw her play. She makes her own plays, which are fabulous. And I went to see her on the theater, and I was in love. Not really. Because there's this energy. She's so beautiful, and she has this energy, and she has this very special thing that you want to be around her, and that was something very important for the role, that you can understand that even though they have a bad relationship, and even though she's not always good to Cobain, he really wants to be around her. She was already there, and I thought it was great. And then we had to find him.
How was it? When did you become part of the story? How did you apply for the role?
I didn't apply. I was standing in front of my school, and so a casting director asked me if I wanted to do a casting for movies, and also a classmate of me, he was also asked, and he went there the first time and I didn't go, and afterwards he told me, yeah, it was really nice and it was fun, I had to scream and all that kind of stuff, and then I was, yeah, my mother also said, she said, no, that I don't think you like it or you like to act, and I heard it from my classmate, and I was like, I will try it. Then we had a couple of castings. It was all going very fast. We had rehearsals, and then we were already on set. Yeah.
And now we're here.
Now we're here. Yeah, yeah.
So how far did you know anything about the role, about the character at this time?
For the castings, no.
You knew nothing?
No, I knew nothing. I just got text from Nanook.
We saw, I think, 500 boys, and we looked everywhere in the street, like in front of the schools and in sport facilities, and everywhere there are young people coming together, and we just gave them a very brief idea what the film was about and asked them to do a scene. But I worked with like 100 boys. I did tests myself, and then there was a group, a smaller group of about 12 persons, 12 boys that we worked really a few weekends. We did sort of workshop, and then you can see they developed really fast, all of them. Second time in front of the camera, third time more relaxed and really acting. And actually the other boys are in the film as well. They are friends during the football match, or they're in the children's home. So I used all the Cobains, but this was the best Cobain.
So what was for you the challenge for the role in the movie? Was there any challenge? You said no. Piece of cake.
No. That was a big challenge. When I read the role of Mia, I thought she was really funny because she's in a very dramatic situation, but for herself, she's not in a drama. She doesn't understand what all the fuss is about, and she thinks that everybody is overreacting, and she's looking for money, and she's looking to have a good time, and she's pregnant. But yeah, she was pregnant before, and it went fine for her. So I really love to do a character who is in a very dramatic situation and has no problem herself. And the thing that we worked on with Nanook, and that was the big challenge, was for her not to be so unsympathetic that you think, the boy should not be with his mother. You should, otherwise there's no story. If you don't understand why he wants to be with his mother, if you have the feeling that he has to be with foster parents and that it will be a lot better for him, then that's bad for the story. Yeah, it's not handy. She's not so sophisticated, so it comes out wrong, but it's love. She's not a bad person. So that was for me the nice thing about the role and the challenge to say those things and not be a bitch.
How do you relate to Cobain? So how did you prepare to be Cobain?
Yeah, I think Nanook took me with her in the process, and she teach me everything, and she thought about Cobain a lot.
So what do you think about him?
How would I describe Cobain? Living in his own world. Yeah.
He takes care of people.
Yeah.
He's very sweet, actually, I think. Sweet boy. He makes the food for the ladies when he's in the house living with Wickmeyer.
And the girls like him too.
Yes, they adore him and they teach him stuff and they take care of him as well. It's nice. I mean, if you just make the world more through the eyes of a 15-year-old. It's kind of cool and nice. And I didn't want to put emphasis on all the bad things. We feel it's probably not a good idea to live in this house, but only when it really happens you know why he should leave the house. But in general, I wanted to focus on his view on this environment. So he's used to see his mother drugged. He's not so surprised when he comes to the flat. It's just bad timing that he thinks she just had her shot. That's a pity, you know?
There's some really hard scenes. So, I mean, okay, at the end of the movie as well, but to take care of the mother. I know it's in the movie, but how could you relate to the character's problems?
No, I cannot imagine to live like that. She's a lot of trouble and he doesn't have a normal life, not at all.
Was it hard to shoot the bed scenes? So when Cobain is having sex the first, second time? And
It was a bit scary and it was really awkward, the sex scene.
It's awkward also with professional actors. Love scenes are very difficult. But then we did some yoga stuff, you know, just to learn how to touch another person. Like if you lift them up, you have to hold your balance and you're touching at the same moment. It's just little things to get accustomed to the other person.
So, das war unser Kollege Chris, der sich mit der Regisseurin Nanook und Schauspielern vom Film Cobain auf der Berlinale unterhalten hat. Ihr erfahrt gleich mehr über die Hintergründe von dem Dreh, aber jetzt hört ihr erstmal Rhododendron von Vivian Voigt. So, und bei uns dreht sich heute alles um die Berlinale. Ihr hört jetzt den zweiten Teil vom Interview von Chris, der sich mit der Regisseurin Nanook und zwei Schauspielern vom Film Cobain unterhalten hat.
Was it hard to shoot the bed scenes? So when Cobain is having sex the first, second time? And
it was a bit scary, but it was really awkward, the sex scene. It was really awkward. Nanook also... she didn't have the sound recorded that well, so we had to do that over the sound. And she was like standing with her back to me, and the sound recorder was also not looking. And I was sitting on the bed making the sounds for the sex scene. So it was pretty awkward.
That's what we always do. I mean, that wasn't because the sound was... We just have extra sounds taken for stuff. But it's awkward also with professional actors. Love scenes are very difficult. But we had kind of fun when we rehearsed them because I wanted him to be fully aware of everything we would do, so there were no surprises in the shooting. period. So we did everything before the actress came from Romania. But then we did some yoga stuff, you know, just to learn how to touch another person. Like if you lift them up, you have to hold your balance, and you're touching at the same moment. It's just little things to get accustomed to the other person. It helps. But it's always terribly silly.
Can you tell about the shooting itself? Where did you set it? Because it's is it which part of the town is it? Is it related to the story, or how is it related to the story?
It's all filmed in Rotterdam, and that's where I was born. So, and I really love my city. I'm very nationalistic. No, regionalistic. No, I'm not. But I think Rotterdam, it's very ugly and it's very pretty at the same time. And the thing is, we filmed really in the center of the city, but at the back side of the building. So there's always the other side. If you are in front of the shops, you can go buy very expensive trousers at the Gapstar store. But if you take the corner around, you're at the Wickmeyer's place. So it's all in front of everybody's eyes, these lives. And they are. I mean, we are very... In Rotterdam, everybody is in sort of in the same area. You have very rich streets, and then you turn a corner, and it's very poor. But the good thing is that I know my city, so I know also what would be a probable place to score or to find a prostitute. I've actually been living in the area where are the drugs and the prostitutes from my 20s. But now with gentrification, they all have turned to other places, but it's nice to know the context of the places where you shoot.
I don't want to take away the end of the movie, but I like that there's a positive ending and a kind of...
Yes.
Was it clear from the beginning that there is a positive ending, or was there an alternative ending as well?
No, but if you realize what he has been through, that's quite a lot, but I wanted really to have this optimistic feeling that he succeeded in escaping, in surviving, that he has a chance. Maybe in a strange way, it is only the chance because he saves his brother, like he would have wished somebody would have done for him. But that's actually the way he saves himself, I think.
Where's the movie going from the festival? Is it already sold? Will it be on the screen in Germany, maybe?
Yes. It's in. We have a Verleiher, Weefilme. It will be shown in Germany and in Belgium and in Holland, and they are now selling it on the market. So I have no update yet if we are sold to 30 countries or none. Maybe we don't know.
So, and the last question to all of you: what's your next project?
My next project is from someone who did internship at Nanook. It's a graduation film, and I'm really looking forward to it. It's a whole different role, so I'm looking forward to it.
I'm now writing myself. I make a story of a woman of around 55, who is a hunter in Canada, in the Canadian woods. So that's what I'm working on now.
I recorded an album, and I'm gonna do a concert tour this summer. So that's my next show.
Oh, okay. Very different from...
Completely different.
Based on Sarah Kane.
Based on Sarah Kane. It's called Sarah Kane Concert.
Okay.
Yes.
Oh, and I forgot to ask one last question. Cobain is very strict about his hair. Don't touch it, don't move anything. But how do you... How much of you is into that? It's.
I think everything, yeah. Normally, if I had the man bun, nobody could touch it or get the elastic out. No, that... And we had a scene where Naomi takes the elastic out, and I was like, no, and Nanook, yes, we have to do this,
I tricked him during the shoot. I said, go touch his hair, let's take it out. And he was like, what? And that's really nice, I think. She's the only one who can do it, the mother. You can touch the hair.
Okay, thanks for the interview. And thanks for the great movie.
Das war's jetzt erstmal für heute mit der Berlinale.